Bei Flourish and Blotz. Das Leben im Fuchsbau war himmelweit entfernt von dem im Ligusterweg. Die Dursleys mochten alles Vertraute und Geordnete. Das Haus der Weasleys steckte voller Absonderlichkeiten und Überraschungen. Als Harry zum ersten Mal in den Spiegel über dem Küchenkamin sah, zuckte er erschrocken zusammen, als eine Stimme ertönte.
»Stopf dein Hemd rein, Schlamper!«
Der Ghul in der Dachkammer fing an zu heulen und ließ Rohre auf den Boden fallen, wenn ihm das Haus zu ruhig vorkam. Und die kleinen Explosionen im Schlafzimmer von Fred und George kümmerten niemanden. Was Harry am Leben in Rons Haus jedoch am ungewöhnlichsten vorkam, war nicht der sprechende Spiegel oder der lärmende Ghul. Es war schlicht und einfach, dass ihn offenbar alle mochten. Mrs. Weasley kümmerte sich um seine Socken und wollte ihn bei jeder Mahlzeit unbedingt dreimal nachlegen. Mr. Weasley mochte Harry beim Abendessen gern neben sich haben und bombardierte ihn dann mit Fragen über das Leben bei den Muggeln, zum Beispiel wie Pflüge funktionierten und wie es mit der Post klappte. »Faszinierend«, sagte er dann immer, wenn Harry ihm erzählte, wie man ein Telefon benutzte. »Wirklich genial, wie viele Schliche die Muggel gefunden haben, um ohne Zauberei durchzukommen.« Eines sonnigen Morgens, gut eine Woche nach Harrys Ankunft im Fuchsbau, erhielt er einen Brief aus Hogwarts. Er war mit Ron zum Frühstück nach unten gegangen, wo Mr. und Mrs. Weasley und Ginny schon am Küchentisch saßen. In dem Augenblick, als sie Harry sah, stieß sie ihre Haferbreischale vom Tisch und laut klirrend landete diese auf dem Boden. Sie tauchte unter den Tisch, um die Schale aufzuheben, und als sie wieder hochkam, glühte ihr Gesicht wie die untergehende Sonne. Harry tat, als habe er nichts bemerkt, setzte sich und nahm das Stück Toast, das ihm Mrs. Weasley anbot.
»Brief aus der Schule«, sagte Mr. Weasley und reichte Harry und Ron gleiche Umschläge aus gelblichem Pergament, die mit grüner Tinte adressiert waren. »Dumbledore weiß bereits, dass du hier bist, Harry. Dem Mann entgeht nichts. Ihr beide habt auch Briefe bekommen«, sagte er zu Fred und George, die eben noch in ihren Schlafanzügen hereingestolpert kamen. Sie lasen ihre Briefe und ein paar Minuten herrschte Stille. In Harrys Brief hieß es, er solle wie üblich am 1. September den Hogwarts Express vom Bahnhof King's Cross nehmen. Auch eine Liste der neuen Bücher für das folgende Schuljahr war enthalten. Schüler der 2. Klasse benötigen Miranda Habicht, Lehrbuch der Zaubersprüche, Band 2. Gilderoy Lockhart, Tanz mit einer Todesfee. Gilderoy Lockhart, Gammeln mit Ghulen. Gilderoy Lockhart, Ferien mit Vetteln. Gilderoy Lockhart, Trips mit Trollen. Gilderoy Lockhart, Abstecher mit Vampiren. Gilderoy Lockhart, Wanderungen mit Werwölfen. Gilderoy Lockhart, ein Jahr bei einem Jedi. Fred hatte seine Liste durchgesehen und spähte hinüber auf Harrys Blatt. »Du musst ja auch alle Bücher von Lockhart besorgen«, sagte er. »Der neue Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste muss ein richtiger Fan von ihm sein. Wette, es ist eine Hexe.« Fred fing im selben Moment den Blick seiner Mutter auf und wandte sich daraufhin schleunigst der Marmelade zu. »Das wird nicht billig«, sagte George und warf den Eltern einen raschen Blick zu. »Die Bücher von Lockhart sind ziemlich teuer.« »Schon gut, das schaffen wir«, sagte Mrs. Weasley, sah jedoch besorgt aus. »Ich denke, wir können viel von Ginnys Schulsachen aus zweiter Hand kaufen.« »Ach, du kommst dieses Jahr nach Hogwarts?«, fragte Harry Ginny. Sie nickte, errötete bis unter die Wurzeln des flammend roten Haares und setzte ihren Ellbogen in die Butterschale. Glücklicherweise sah das niemand außer Harry, denn in diesem Augenblick kam Rons älterer Bruder Percy herein. Er war bereits angezogen und hatte das Vertrauensschülerabzeichen von Hogwarts an seinen Rollkragenpullover geheftet. »Morgen allerseits«, sagte Percy gut gelaunt. »Wunderschöner Tag heute.« Er setzte sich auf den einzigen freien Stuhl, sprang jedoch gleich wieder hoch und hob einen zerzausten grauen Federwisch hoch. Zumindest sah es für Harry so aus, bis er sah, dass der Federwisch atmete. »Errol«, sagte Ron, nahm die lahme Eule aus Percys Händen und zog einen Brief unter ihrem Flügel hervor. »Endlich! Er hat Hermines Antwort. Ich habe ihr geschrieben, dass wir versuchen wollen, dich vor den Dursleys zu retten.« Er trug Errol zu einer Vogelstange neben der Hintertür und versuchte, ihn darauf abzusetzen.
Doch Errol konnte sich nicht halten, so dass ihn Ron auf das Abtropfbrett legte.
»Traurig«, murmelte er. Dann riss er Hermines Brief auf und las ihn laut vor.
»Lieber Ron und Harry, falls du da bist. Ich hoffe, alles ist gut gelaufen und Harry ist okay und ihr habt nichts Ungesetzliches getan, um ihn rauszuholen, Ron, denn dann käme auch Harry in Schwierigkeiten. Ich mache mir wirklich Sorgen und falls es Harry gut geht, lass es mich sofort wissen. Aber vielleicht wäre es besser, eine andere Eule zu nehmen, denn ich glaube, noch ein Botenflug würde ihr den gar ausmachen. Natürlich bin ich viel mit den Schularbeiten beschäftigt.«
»Wieso das denn?« sagte Ron entsetzt. »Wir haben doch Ferien.«
»Und nächsten Mittwoch gehen wir nach London, um die neuen Bücher zu kaufen. Wollen wir uns nicht in der Winkelgasse treffen? Sag mir, sobald du kannst, Bescheid, was los ist. Alles Liebe, Hermine.«
»Nun, das passt ganz gut. Wir können dann auch eure Sachen besorgen«, sagte Mrs. Weasley und begann, den Tisch abzuräumen. »Und was habt ihr heute vor?«
Harry, Ron und Fred wollten zu einer kleinen Pferdekoppel der Weasleys auf dem Hügel hinter dem Haus. Sie war von Bäumen umgeben, die die Sicht vom Dorf unten versperrten, und solange sie nicht zu hoch flogen, konnten sie dort Quidditch üben. Echte Quidditch-Bälle konnten sie allerdings nicht benutzen, denn es würde schwer sein, die Sache zu erklären, wenn die Bälle abhauen und über das Dorf fliegen würden. Stattdessen warfen sie einander Äpfel zu, die sie auffangen mussten. Sie flogen abwechselnd Harrys Nimbus 2000, der mit Abstand der beste Besen war. Rons alter Shootingstar wurde nicht selten von vorbeifliegenden Schmetterlingen überholt. 5 Minuten später zogen sie mit geschulterten Besen den Hügel hoch. Sie hatten Percy gefragt, ob er mitkommen wolle, doch er meinte, er hätte zu tun. Harry hatte Percy bisher nur bei den Mahlzeiten gesehen. Den Rest der Zeit blieb er auf seinem Zimmer.
»Möchte wissen, was er eigentlich treibt«, sagte Fred stirnrunzelnd.
»Er ist nicht mehr der Alte. Seine Prüfungsergebnisse kamen an dem Tag vor deiner Ankunft. 12. ZAG. Und er hat kaum damit angegeben.«
»Zaubergrad«, erklärte George. »Auch Bill hatte damals den 12.
Wenn wir nicht aufpassen, haben wir bald noch einen Schulsprecher in der Familie. Ich glaube, diese Schande könnte ich nicht ertragen.«
Bill war der älteste Bruder der Weasleys. Er und der zweitälteste, Charlie, hatten Hogwarts bereits verlassen. Harry hatte noch keinen von beiden getroffen, wusste aber, dass Charlie in Rumänien war, um Drachen zu erforschen, und Bill in Ägypten, wo er für die Zaubererbank Gringotts arbeitete.
»Weiß nicht, wie Mom und Dad dieses Jahr unsere Schulsachen bezahlen wollen«, sagte George nach einer Weile. 5-mal sämtliche Lockhart-Werke. Und Ginny braucht Umhänge und einen Zauberstab und noch so einiges.«
Harry sagte nichts. Das Thema war ihm ein bisschen peinlich. Tief unten in einem Verlies der Londoner Gringotts Bank lag ein kleines Vermögen, das ihm seine Eltern hinterlassen hatten. Natürlich konnte er das Geld nur in der Zaubererwelt ausgeben. Mit Galeonen, Sickeln und Knuts konnte er in Muggelläden nichts kaufen. Sein Bankguthaben hatte er bei den Dursleys nie erwähnt. Er glaubte nämlich, dass ihr Entsetzen bei allem, was mit Zauberei zu tun hatte, sich nicht auf einen großen Haufen Gold erstrecken würde.
Am folgenden Mittwoch weckte Mrs. Weasley sie alle sehr früh. Nachdem jeder rasch ein 30 Schinkenbrote verschlungen hatte, zogen sie ihre Umhänge an und Mrs. Weasley nahm den Blumentopf vom Kaminsims in der Küche und spähte hinein.
»Nicht mehr viel da, Arthur«, seufzte sie. »Wir kaufen heute welches nach. Na gut, Gäste zuerst. Nach dir, Harry, mein Lieber.«
Und sie bot ihm den Blumentopf an. Alle Augen richteten sich auf Harry, und der starrte zurück.
»Was soll ich tun?« stammelte er.
»Er ist noch nie mit Flohpulver gereist«, fiel Ron plötzlich ein. »Tut mir leid, Harry, hab gar nicht dran gedacht.«
»Noch nie?« sagte Mrs. Weasley. »Aber wie bist du letztes Jahr in die Winkelgasse gekommen, um deine Sachen zu kaufen?«
»Mit der U-Bahn.«
»Tatsächlich«, sagte Mr. Weasley neugierig. »Gab es, Trolltreppen? Wie genau?«
»Nicht jetzt, Arthur«, sagte Mrs. Weasley. »Flohpulver ist viel schneller, mein Lieber, aber meine Güte, wenn du es noch nie ausprobiert hast.«
»Er wird es schon schaffen, Mom«, sagte Fred. »Harry, schau erst mal uns zu.«
Er nahm eine Prise des Pulvers aus dem Blumentopf, trat zum Feuer und warf es in die Flammen. Das Feuer wo das Smaragdgrün und schoss laut grollend über Freds Kopf hinweg. Ohne Zögern trat er mitten ins Feuer, rief »Winkelgasse« und verschwand.
»Du musst klar und deutlich sprechen, mein Lieber«, sagte Mrs. Weasley zu Harry gewandt, während George jetzt die Hand in den Blumentopf steckte. »Und sieh zu, dass du auf dem richtigen Kaminrost aussteigst.«
»Dem richtigen was?« sagte Harry nervös, als das Feuer hochloderte und auch George mit sich riss.
»Nun, es gibt furchtbar viele Zaubererfeuer, aus denen du wählen kannst, aber wenn du deutlich gesprochen hast, er wird schon heil ankommen, Molly. Mach's nicht kompliziert«, sagte Mr. Weasley und nahm ebenfalls von dem Flohpulver.
»Aber Liebling, wenn er verloren geht, wie würden wir das je seiner Tante und seinem Onkel erklären können?«
»Denen wäre das Schnurz«, versicherte ihr Harry. »Dudley würde es für einen Irrenwitz halten, wenn ich irgendwo in einem Kamin verloren ginge. Machen Sie sich darüber keine Gedanken.«
»Nun denn, bist du bereit?« »Du gehst nach, Arthur«, sagte Mrs. Weasley. »Also, wenn du ins Feuer gehst, sag, wohin du willst.«
»Und zieh die Ellbogen ein«, riet ihm Ron.
»Und halt die Augen geschlossen«, sagte Mrs. Weasley. »Der Ruß.«
»Zappel nicht rum«, sagte Ron, »sonst fällst du noch aus dem falschen Kamin. Aber gerat nicht in Panik und steig nicht zu früh aus. Wart ab, bis du Fred und George siehst.«
Harry strengte sich an, alles im Kopf zu behalten, und nahm eine Prise Flohpulver aus dem Topf. Dann stellte er sich an den Rand des Feuers, er holte tief Luft, streute das Pulver ins Feuer und tat einen Schritt hinein. Das fühlte sich an wie eine warme Brise. Er öffnete den Mund und schluckte sofort einen Haufen Asche.
»Winkelgasse«,
hustete er heraus. Es war, als ob ein riesiges Abflussrohr ihn einsaugen würde. Offenbar drehte er sich rasend schnell um sich selbst, um ihn her ein ohrenbetäubendes Tosen. Er versuchte, die Augen offen zu halten, doch der grüne Flammenwirbel legte sich ihm auf den Magen. Etwas Hartes schlug gegen seinen Ellbogen und er drückte ihn fest an die Seite, sich immer noch weiter drehend. Nun schienen kalte Hände gegen sein Gesicht zu klatschen. Durch die Brille blinzelnd sah er verschwommen einen Strom von Kaminen und kurz auch die Räume dahinter. In seinem Bauch rumorten die Schinkenbrote. Er schloss die Augen und wünschte, es würde endlich aufhören. Und dann, mit dem Gesicht nach unten, fiel er auf kalten Stein. Die Brillengläser zerbrachen. Schwindlig und zerkratzt, über und über mit Ruß bedeckt, rappelte er sich auf und hielt sich noch schwankend die zerbrochene Brille vor die Augen. Er war ganz allein und hatte keine Ahnung, wo er war. Alles, was er erkennen konnte, war, dass er im steinernen Kamin eines großen, schwach beleuchteten Zaubererladens stand. Doch nichts hier drin würde je auf einer Liste für Hogwarts stehen. Eine gläserne Vitrine, nicht weit von ihm, enthielt eine verwitterte Hand auf einem Kissen, einen blutbespritzten Packen Spielkarten und ein starrendes Glasauge. Böse Masken glotzten von den Wänden herab. Eine Sammlung menschlicher Knochen lag auf dem Ladentisch und rostige, spitze Gerätschaften hingen von der Decke. Zu allem Unglück war die dunkle, enge Straße, die Harry durch das staubige Schaufenster sehen konnte, ganz gewiss nicht die Winkelgasse. Je schneller er hier rauskam, desto besser. Seine Nase, mit der er auf den Kaminrost aufgeschlagen war, tat noch weh, und Harry huschte leise hinüber zur Tür, doch er hatte den Weg noch nicht halb geschafft. Da erschienen zwei Gestalten auf der anderen Seite des Türglases, und eine davon war der letzte, den Harry treffen wollte, wenn er sich verirrt hatte, mit Ruß bedeckt war und eine zerbrochene Brille trug. Draco Malfoy. Rasch sah sich Harry um und entdeckte zu seiner Linken einen großen schwarzen Schrank. Er schlüpfte hinein und zog die Türen hinter sich zu, bis auf einen kleinen Spalt, durch den er hindurchspähen konnte. Sekunden später klirrte eine Glocke und Malfoy betrat den Laden. Der Mann, der ihm folgte, konnte nur sein Vater sein. Er hatte das gleiche fahle, spitze Gesicht und die gleichen kalten, grauen Augen. Mr. Malfoy durchquerte den Laden, ließ den Blick über die ausgestellten Waren gleiten und läutete eine Glocke auf dem Ladentisch, bevor er sich seinem Sohn zuwandte.
»Rühre nichts an, Draco!«
Malfoy, der die Hand nach dem Glasauge ausgestreckt hatte, erwiderte,
Ich dachte, du wolltest mir was schenken.
Ich sagte, ich würde dir einen Rennbesen kaufen,
antwortete der Vater und trommelte ungeduldig mit den Fingern auf den Ladentisch.
Was nützt das, wenn ich nicht in der Hausmannschaft bin? Sagte Malfoy schmollend und sichtlich schlecht gelaunt. Harry Potter hat letztes Jahr einen Nimbus 2000 bekommen. Sondergenehmigung von Dumbledore, damit er für Gryffindor spielen kann. So gut ist er ja nicht. Es ist nur, weil er berühmt ist, berühmt wegen der blöden Narbe auf seiner Stirn.
Malfoy kniete sich nieder, um ein Regal voller Totenköpfe zu betrachten.
Alle denken, er sei so begabt, der wunderbare Potter mit seiner Narbe und seinem Besen. Das hast du mir mindestens schon ein Dutzend Mal erzählt, sagte Mr. Malfoy mit mahnendem Blick auf seinen Sohn. Und ich muss dich nicht zum ersten Mal daran erinnern, dass es unklug ist, nicht allzu angetan von Harry Potter zu sein, wo die meisten von uns ihn doch als Helden betrachten, der den schwarzen Lord verjagt hat. Ah, Mr. Borgin!
Ein buckliger Mann war hinter dem Ladentisch erschienen und wischte sich fettige Haarsträhnen aus dem Gesicht.
»Mr. Malfoy, welche Freude, Sie wiederzusehen«, sagte Mr. Borgin mit einer Stimme, die so ölig war wie sein Haar. »Eine Ehre. Und den jungen Mr. Malfoy hat er auch mitgebracht, wie reizend. Was kann ich für Sie tun? Ich muss Ihnen unbedingt etwas zeigen, gerade heute hereingekommen und sehr günstig im Preis.«
»Ich kaufe heute nicht, Mr. Borgin. Ich verkaufe«, sagte Mr. Malfoy.
»Verkaufen?«
Das Lächeln auf Mr. Borgins Gesicht verblasste.
»Ihnen ist natürlich zu Ohren gekommen, dass das Ministerium verstärkt Hausdurchsuchungen durchführt«, sagte Mr. Malfoy, zog eine Pergamentrolle aus der Tasche und wickelte sie für Mr. Borgin auf.
»Ich habe ein paar Gegenstände zu Hause, die mich in eine peinliche Lage bringen könnten, wenn die Leute vom Ministerium kämen.«
Mr. Borgin klemmte sich einen Zwicker auf die Nase und beugte sich über die Liste.
»Das Ministerium würde sich doch nicht anmaßen, Sie zu stören, Sir.«
Mr. Malfoy schürzte die Lippen.
»Man hat mich noch nicht besucht. Der Name Malfoy gebietet immer noch einen gewissen Respekt, doch im Ministerium wird man immer unverschämter. Es gibt Gerüchte über ein neues Muggelschutzgesetz, kein Zweifel, dass dieser flohgebissene Muggelfreund Arthur Weasley dahinter steckt.«
Harry spürte, wie Zorn in ihm hochkochte.
»Und wie Sie sehen, könnten einige dieser Gifte den Eindruck erwecken.«
»Verstehe, vollkommen, Sir, natürlich«, sagte Mr. Borgin. »Schauen wir mal.«
»Kann ich die haben?«
unterbrach Draco und deutete auf die verwitterte Hand auf dem Kissen.
»Ah, die Hand des Ruhmes«, sagte Mr. Borgin, ließ Mr. Malfoys Liste liegen und schlurfte hinüber zu Draco. »Man steckt eine Kerze hinein und sie leuchtet nur für den Halter. Der beste Freund der Diebe und Plünderer. Ihr Sohn hat Geschmack, Sir.«
»Ich hoffe, aus meinem Sohn wird mehr als ein Dieb oder Plünderer, Borgin«,
sagte Malfoy kühl. Und Mr. Borgin setzte rasch nach.
»Das soll keine Beleidigung sein, keinesfalls.«
»Sollten allerdings seine Schulnoten nicht besser werden«, sagte Mr. Malfoy noch kühler, »könnte es durchaus sein, dass er so endet.«
»Das ist nicht meine Schuld«, erwiderte Draco. »Die Lehrer haben alle ihre Lieblinge, diese Hermine Granger zum Beispiel.«
»Ich hätte gedacht, du würdest dich schämen, dass ein Mädchen, das nicht mal aus einer Zaubererfamilie kommt, dich in jeder Prüfung geschlagen hat«, sagte Mr. Malfoy mit schneidender Stimme.
»Ha«, entfuhr es Harry leise, der sich freute, Draco beschämt und wütend zugleich zu sehen. »Wo man hinkommt, ist es dasselbe«, sagte Mr. Borgin mit seiner öligen Stimme. »Zaubererblut gilt immer weniger.«
»Nicht bei mir«,
sagte Mr. Malfoy, und seine langen Nasenflügel blähten sich.
»Nein, Sir, bei mir auch nicht«, sagte Mr. Borgin mit einer tiefen Verbeugung.
»Wenn das so ist, könnten wir vielleicht auf die Liste zurückkommen«, sagte Mr. Malfoy barsch. »Ich bin etwas in Eile, Borgin, muss heute noch wichtige Geschäfte erledigen.«
Sie begannen zu feilschen. Harry beobachtete nervös, wie Draco mit neugierigem Blick auf die ausgestellten Waren seinem Versteck immer näher rückte. Er hielt inne, um einen langen Henkerstrick zu begutachten, und las mit feixender Miene das Kärtchen, das an ein herrliches Opalhalsband geheftet war. Vorsicht, nicht berühren, verflucht, hat bis heute 19 Muggelbesitzer das Leben gekostet. Draco wandte sich ab und hatte nun den Schrank im Visier. Er trat näher, streckte die Hand nach dem Türgriff aus.
»Das wäre erledigt«, sagte Mr. Malfoy am Ladentisch. »Komm, Draco!«
Draco wandte sich ab und Harry wischte sich mit den Ärmeln den Schweiß von der Stirn.
»Einen schönen Tag noch, Mr. Borgin. Ich erwarte Sie morgen auf meinem Landsitz, wo Sie die Sachen abholen können.«
Kaum war die Tür ins Schloss gefallen, fiel auch das schmierige Gehabe von Mr. Borgin ab.
»Ihnen auch einen schönen Tag, Mr. Malfoy. Und wenn es stimmt, was man sich erzählt, haben Sie mir nicht einmal die Hälfte von dem verkauft, was auf Ihrem Landsitz versteckt ist.«
Dumpf murmelnd verschwand Mr. Borgin im Hinterzimmer. Harry wartete noch eine Minute, ob er vielleicht zurückkam, und schlüpfte dann so leise er konnte aus dem Schrank an den Glaskästen vorbei und aus der Ladentür. Die zerbrochene Brille auf die Nase gepresst, schaute er sich um. Er war in einer schmutzigen Gasse, in der es offenbar nur Läden für die dunklen Künste gab. Borgin und Burks, den er gerade verlassen hatte, schien der größte zu sein. Dafür steckte das Schaufenster gegenüber voll abstoßender Schrumpfköpfe. Und zwei Läden weiter wimmelte es in einem Käfig von gigantischen Spinnen. Aus dem Schatten eines Hauseingangs heraus verfolgten ihn die Blicke zweier schäbig aussehender Zauberer, die sich hin und wieder Worte zumurmelten. Harry fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Mühsam hielt er die Brille gerade und machte sich in der verzweifelten Hoffnung, hier herauszufinden, auf den Weg. Ein altes, hölzernes Straßenschild über einem Laden für giftige Kerzen sagte ihm, dass er in der Nocturngasse war. Doch das half nichts, denn von einer solchen hatte Harry noch nie gehört. Im Feuer bei den Weasleys mit dem Mund voller Asche hatte er wohl nicht deutlich genug gesprochen. Er versuchte ruhig, Blut zu bewahren und überlegte, was er tun sollte.
»Hast dich nicht etwa verirrt, Schätzchen?«
sagte eine Stimme, dicht an seinem Ohr, und Harry sprang vor Schreck in die Höhe. Eine alte Hexe stand vor ihm und hielt ihm eine Schale entgegen. Was darauf lag, sah menschlichen Fingernägeln, und zwar ganzen, fürchterlich ähnlich. Sie schielte ihn an und zeigte ihre moosgrünen Zähne. Harry wich zurück. »Geht mir gut, danke«, sagte er. »Ich wollte gerade...«
»Harry! Was zum Teufel machst du hier?«
Harrys Herz machte einen Hüpfer. Das Gleiche tat die Hexe. Ein Häufchen Fingernägel fiel ihr auf die Füße. Fluchend sah sie die massige Gestalt Hagrids, des Wildhüters von Hogwarts, mit großen Schritten näher kommen. Die rabenschwarzen Augen blitzten unter seinen üppigen Augenbrauen.
»Hagrid«, krächzte Harry erleichtert, »ich hab mich verirrt. Flohpulver.«
Hagrid schlug der Hexe die Schale aus den Händen, packte Harry am Kragen und zog ihn fort. Die Schreie der Alten verfolgten sie auf dem ganzen Weg durch die gewundene Gasse bis hinaus ins helle Sonnenlicht. In der Ferne sah Harry einen schneeweißen Marmorbau, der ihm vertraut vorkam. Es war die Gringotts Bank. Hagrid hatte ihn geradewegs in die Winkelgasse geführt.
»Wie siehst du denn aus?« sagte Hagrid grimmig und klopfte den Ruß mit so kräftigen Schlägen von Harrys Kleidern, dass er beinahe in ein Fass mit Drachendung geflogen wäre, das vor einer Apotheke stand.
»Treibst dich in der Nocturngasse rum. Was soll ich denn davon halten, zwielichtige Gegend, Harry? Möchte nicht, dass dich jemand dort sieht.«
»Das ist mir auch klar«, sagte Harry und duckte sich, als Hagrid ihn erneut abklopfen wollte. »Ich hab dir doch gesagt, dass ich mich verirrt habe. Und außerdem, was hattest du eigentlich dort zu suchen?«
»Ich habe einen fleischfressenden Schneckenschutz gesucht«, brummte Hagrid. »Die ruinieren mir noch den ganzen Kohl im Schulgarten. Du bist doch nicht etwa allein?
Ich wohne bei den Weasleys, aber wir haben uns verloren, erklärte Harry. Ich muss los und sie suchen. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg.
»Warum hast du mir eigentlich nie zurückgeschrieben?«
fragte Hagrid den neben ihm hertrabenden Harry, der 3 Schritte machen musste für jeden Schritt, den Hagrid mit seinen gewaltigen Stiefeln tat. Harry erzählte alles von Dobby und den Dursleys.
»Diese blöden Muggels«, grummelte Hagrid, »wenn ich das gewusst hätte.«
»Harry! Harry, hier bin ich!«
Harry hob den Kopf und sah Hermine Granger oben auf der weißen Treppe von Gringotts stehen. Sie rannte ihnen entgegen, ihr buschiges braunes Haar flog im Wind.
»Was ist mit deiner Brille passiert? Hallo, Hagrid! Ach, es ist toll, euch beide wiederzusehen. Kommst du mit zu Gringotts, Harry?«
»Sobald ich die Weasleys gefunden habe«, sagte Harry.
»Das wird nicht lange dauern«, meinte Hagrid grinsend.
Harry und Hermine drehten sich um. Durch die belebte Straße rannten Fred, George, Percy und Mr. Weasley auf sie zu.
»Harry«, keuchte Mr. Weasley, »wir haben gehofft, dass du nur einen Kamin zu weit geflogen bist.«
Er rieb seine kahle, glänzende Stelle am Kopf.
»Molly ist ganz außer sich. Sie kommt gleich.«
»Wo bist du rausgekommen?« fragte Ron.
»Nocturngasse«, brummte Hagrid.
»Fantastisch«,
sagten Fred und George.
»Da dürfen wir nie hin«, sagte Ron neidisch.
»Das möchte ich verdammt normal auch meinen«, knurrte Hagrid.
Nun kam Mrs. Weasley angehüpft, an der einen Hand die wild umherschlackende Handtasche, an der anderen Ginny.
»Oh, Harry! Oh, mein Lieber, du hättest wer weiß wo gelandet sein können!«
Nach Atem ringend zog sie eine große Kleiderbürste aus der Handtasche und begann den Ruß abzubürsten, den Hagrid übrig gelassen hatte. Mr. Weasley nahm Harrys Brille, tippte sie leicht mit seinem Zauberstab an und reichte sie ihm so gut wie neu zurück.
»Schön, aber ich muss jetzt gehen«,
sagte Hagrid und winkte mit der Hand, die Mrs. Weasley umklammert hielt.
»Nocturngasse! Ach, wenn sie ihn nicht gefunden hätten, Hagrid!«
»Bis dann, in Hogwarts!«
Und er schritt von dannen. Kopf und Schultern ragten über alle anderen in der dicht bevölkerten Straße heraus.
»Ratet mal, wen ich bei Borgin und Burks gesehen hab«, fragte Harry Ron und Hermine, während sie die Treppen zu Gringotts emporstiegen. »Malfoy und seinen Vater.«
»Hat Lucius Malfoy etwas gekauft?«
kam es sofort von Mr. Weasley hinter ihnen.
»Nein, er hat verkauft.«
»Ah, also macht er sich Sorgen«, sagte Mr. Weasley mit grimmiger Befriedigung.
»Ha! Wie gern würde ich Lucius Malfoy wegen irgendwas drankriegen.«
»Seid bloß vorsichtig, Arthur«,
sagte Mrs. Weasley mit schneidender Stimme, während die Empfangskobolde sie mit einer Verbeugung hineinwiesen.
»Diese Familie bedeutet Ärger. Beiß nicht mehr ab, als du kauen kannst.«
»Du glaubst wohl, ich könnte es mit Lucius Malfoy nicht aufnehmen?«
sagte Mr. Weasley entrüstet, doch gleich darauf lenkte ihn der Anblick von Hermines Eltern ab, die vor dem Schalter standen, der die große marmorne Halle durchmaß und darauf warteten, dass Hermine sie vorstellte.
»Aber sie sind ja Muggel«,
sagte Mr. Weasley entzückt.
»Wir müssen unbedingt etwas trinken gehen und, was haben Sie da? Oh, Sie tauschen Muggelgeld? Molly, sieh mal!«
Erregt deutete er auf die 10-Pfund-Scheine in Mr. Grangers Hand.
»Wir treffen uns hier wieder«, sagte Ron zu Hermine, als ein Gringott-Kobold hinzutrat, um die Weasleys und Harry zu ihren unterirdischen Verliesen zu führen.
Dort hinunter fuhren sie auf kleinen, von Kobolden gefahrenen Karren, die auf schmalen Schienensträngen durch die unterirdischen Gänge der Bank sausten. Harry genoss die halsbrecherische Spritztour zum Verlies der Weasleys, doch als das Schloss geöffnet wurde, wurde ihm plötzlich ganz komisch, noch beklommener als in der Nocturngasse. Ein winziger Haufen silberner Sickel lag im Innern und nur eine einzige goldene Galeone. Mrs. Weasley tastete alle Ecken ab, bevor sie das ganze Geld in ihre Tasche schob. Noch miserabler fühlte Harry sich, als sie sein Verlies erreichten. Er bemühte sich, den anderen die Sicht zu verdecken, während er hastig ganze Hände voller Münzen in einen Lederbeutel stopfte. Wieder draußen auf den Marmorstufen angelangt, trennten sie sich.
Percy murmelte undeutlich, er brauche einen neuen Federkiel. Fred und George hatten Lee Jordan, ihren Freund aus Hogwarts, getroffen und sich mit ihm verabredet. Mrs. Weasley und Ginny gingen zu einem Laden für gebrauchte Umhänge. Mr. Weasley bestand darauf, die Grangers auf einen Schluck in den tropfenden Kessel mitzunehmen.
»Wir treffen uns alle in einer Stunde bei Flourish and Blotts, um eure Schulbücher zu kaufen«, sagte Mrs. Weasley und ging mit Ginny davon. »Und nicht einen Schritt in die Nocturngasse«, rief sie den Zwillingen noch nach.
Harry, Ron und Hermine schlenderten durch die gepflasterte Gasse mit ihren vielen Windungen. Die Gold-, Silber- und Bronzemünzen, die in Harrys Tasche fröhlich klimperten, warteten nur darauf, ausgegeben zu werden. Und so kaufte er 3 große Tüten mit Erdbeer- und Erdnussbutter-Eiskugeln, die sie glücklich schleckten, während sie die Gasse entlang bummelten und die faszinierenden Auslagen betrachteten. Ron starrte sehnsüchtig auf eine vollständige Umhanggarnitur von Potts und Blitz im Schaufenster von Qualität für Quidditch, bis Hermine sie weiterschleifte, weil sie nebenan noch Tinte und Pergament kaufen wollte. Bei Freud und Leid, Laden für Zauberscherze, trafen sie Fred, George und Lee Jordan, die sich mit Dr. Filibusters fabelhaftem, nass zündendem, hitzefreiem Feuerwerk eindeckten. Und in einem winzigen Kramladen voll zerbrochener Zauberstäbe, schiefer Messingwagen und alter Umhänge mit Zaubertrankflecken stießen sie auf Percy, tief versunken in ein kleines und elend langweiliges Buch namens »Vertrauensschüler und ihr Weg zur Macht«. »Eine Studie über Vertrauensschüler in Hogwarts und ihre Karrieren«, las Ron laut vom Umschlagrücken ab. »Das klingt ja prickelnd.«
»Haut ab«, fauchte ihn Percy an.
»Natürlich. Er ist sehr ehrgeizig, unser Percy. Er hat schon alles geplant. Er will Zaubereiminister werden«, sagte Ron in vielsagendem Ton zu Harry und Hermine, als sie Percy mit dem Buch alleine ließen.
Eine Stunde später machten sie sich auf den Weg zu Flourish and Blotts. Sie waren keineswegs die Einzigen, die in den Buchladen wollten. Als sie um die Ecke bogen, sahen sie überrascht, dass vor der Tür eine Menge Leute standen, die alle versuchten, hineinzukommen. Den Grund dafür verkündete ein großes Banner, das über die Fenster im ersten Stock gespannt war. »Gilderoy Lockhart signiert seine Autobiografie. Zauberisches Ich. Heute von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr.
»Wir können ihn hier treffen«, jauchzte Hermine. »Immerhin hat er fast alle Bücher auf unserer Liste geschrieben.«
Die Schar der Wartenden schien fast nur aus Hexen in Mrs. Weasleys Alter zu bestehen. Ein erschöpft aussehender Zauberer stand an der Tür und sagte,
»Nur die Ruhe bitte, meine Damen, nicht drängeln, achten Sie auf die Bücher.«
Harry, Ron und Hermine quetschten sich hinein. Eine lange Schlange wand sich bis an das andere Ende des Ladens. Dort signierte Gilderoy Lockhart seine Bücher. Sie nahmen sich jeweils einen Band Abstecher mit Vampiren und stahlen sich weiter vorn in die Schlange hinein, wo schon die anderen Weasleys mit Mr. und Mrs. Granger standen.
»Ach gut, da seid ihr ja«, sagte Mrs. Weasley.
Sie klang etwas atemlos und fummelte ständig an ihrer Frisur herum.
»Gleich können wir ihn sehen.«
Allmählich kam Gilderoy Lockhart in Sicht. Er saß an einem Tisch, umgeben von riesigen Porträts seiner selbst, die alle zwinkerten. Seine blendend weißen Zähne blitzten der Menge entgegen. Der echte Lockhart trug einen vergissmeinnicht-blauen Umhang, genau passend zu seinen Augen. Ein Zaubererspitzhut saß gewagt schräg auf seinem gewellten Haar. Ein kleiner, ärgerlich dreinschauender Mann hüpfte umher und schoss Fotos mit einer großen schwarzen Kamera, die bei jedem blendenden Blitz eine purpurrote Rauchwolke ausstieß.
»Aus dem Weg da!«
schnauzte er Ron an und trat für einen besseren Schnappschuss einen Schritt nach hinten.
»Ich bin vom Tagespropheten!«
»Na, wenn er so ist«, sagte Ron und rieb sich den Fuß, auf den der Fotograf getreten war. Gilderoy Lockhart hörte ihn. Er blickte auf. Er sah Ron und dann sah er Harry. Er starrte ihn an. Dann sprang er auf und rief lauthals,
»Das ist doch nicht etwa Harry Potter!«
Die Menge teilte sich und verfiel in erregtes Flüstern. Lockhart machte einen Sprung auf Harry zu, packte ihn am Arm und zog ihn nach vorn. Das Publikum brach in Beifall aus. Harrys Gesicht brannte, als Lockhart ihm für den Fotografen die Hand schüttelte, der wie besessen ein Bild nach dem anderen schoss und die Weasleys in dicken Rauch hüllte.
Immer schön lächeln, Harry, sagte Lockhart durch seine strahlend weißen Zähne. Sie und ich zusammen schaffen es auf die Titelseite.
Endlich ließ er Harrys Hand los. Harry spürte kaum noch seine Finger. Er wollte sich gerade zu den Weasleys zurückstehlen, da warf Lockhart ihm den Arm um die Schultern und drückte ihn fest an seine Seite.
Meine Damen und Herren, verkündete er laut und gebot mit erhobener Hand Ruhe. Was ist das für ein außerordentlicher Moment für mich? Genau der richtige Augenblick für eine kleine Ankündigung, die ich schon einige Zeit loswerden will. Als der junge Harry heute Flourish and Blots betrat, da wollte er nur meine Autobiografie kaufen, die ich ihm natürlich gerne schenke.
Wieder gab es Beifall.
Und er hatte keine Ahnung, fuhr Lockhart fort, während er Harry ein klein wenig schüttelte, sodass ihm die Brille auf die Nasenspitze rutschte, dass er in Kürze viel, viel mehr als mein Buch »Zauberisches Ich« bekommen würde. Er und seine Mitschüler werden nämlich mein wirkliches zauberisches Ich bekommen. Ja, meine Damen und Herren, mit ausgesprochenem Vergnügen und Stolz kann ich ankündigen, dass ich diesen September die Stelle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei antreten werde.
Die Menge jubelte und klatschte und Harry sah sich plötzlich mit sämtlichen Werken Gilderoy Lockharts beschenkt. Ein wenig unter ihrem Gewicht wankend gelang es ihm, aus dem Rampenlicht in eine Ecke des Raums zu entkommen, wo Ginny mit ihrem neuen Kessel stand. »Die hier kannst du haben«, murmelte ihr Harry zu und warf die Bücher in den Kessel. »Meine kaufe ich mir.«
»Wette, das hat dir gefallen, Potter«, sagte eine Stimme, die Harry mühelos erkannte.
Er richtete sich auf und blickte in das Gesicht Draco Malfoys, der sein übliches hämisches Grinsen aufgesetzt hatte.
»Der berühmte Harry Potter«, sagte Malfoy, »kann nicht mal in eine Buchhandlung gehen, ohne auf die Titelseite der Zeitung zu kommen.«
»Lass ihn in Frieden, er hat das alles gar nicht gewollt«, sagte Ginny.
Es war das erste Mal, dass sie in Harrys Gegenwart sprach. Mit zornfunkelnden Augen sah sie Malfoy an.
»Potter, du hast ja eine Freundin«, schnarrte Malfoy.
Ginny lief scharlachrot an, während Ron und Hermine sich zu ihnen durchkämpften, bepackt mit Büchern von Lockhart.
»Oh, du bist es«, sagte Ron und sah Malfoy an, als ob dieser etwas Ekliges an der Nase hätte. »Wette, du bist überrascht, Harry zu sehen.«
»Nicht so überrascht wie darüber, dich in einem Laden zu treffen, Weasley«, gab Malfoy zurück. »Ich vermute mal, deine Eltern werden einen Monat lang hungern müssen, um das ganze Zeug bezahlen zu können.«
Ron lief so rot an wie Ginny. Er ließ seine Bücher ebenfalls in den Kessel fallen und stürzte auf Malfoy zu. Doch Harry und Hermine packten ihn von hinten am Umhang.
»Ron«, sagte Mr. Weasley, der sich zusammen mit Fred und George zu ihnen durchwühlte, »was tust du da? Das ist Unsinn hier drin. Lass uns rausgehen.«
»Schön, schön, schön. Arthur Weasley.«
Das war Mr. Malfoy. Er stand da, die Hand auf Dracos Schulter gelegt und sah sie mit demselben höhnischen Blick wie sein Sohn an.
»Malfoy«, sagte Mr. Weasley und nickte mit kühler Miene.
»Viel Arbeit im Ministerium, wie ich höre«,
sagte Mr. Malfoy. »Diese ganzen Hausdurchsuchungen. Ich hoffe, man bezahlt Ihnen Überstunden.«
Er steckte die Hand in Ginnys Kessel und zog aus dem Haufen Lockhart-Bücher mit Hochglanzumschlägen ein altes, sehr ramponiertes Exemplar der Verwandlungen für Anfänger hervor.
»Offensichtlich nicht«, sagte er. »Meine Güte, was nützt es, eine Schande für die gesamte Zaubererschaft zu sein, wenn man nicht einmal gut dafür bezahlt wird?«
Mr. Weasley lief rot an. Dunkler als Ron oder Ginny.
»Wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine Schande für die Zaubererschaft ist, Malfoy«, sagte er.
»Eindeutig«,
sagte Mr. Malfoy. Und seine blassen Augen leuchteten zu den Grangers hinüber, die gebannt zusahen.
»Mit solchen Leuten geben Sie sich ab, Weasley? Und ich hatte gedacht, Ihre Familie könnte nicht noch tiefer sinken.«
Es gab ein metallisches Klingen, als Ginnys Kessel durch die Luft flog. Mr. Weasley hatte sich auf Mr. Malfoy gestürzt und ihn mit dem Rücken gegen ein Bücherregal geworfen. Dutzende dickleibige Zauberbücher klatschten auf ihre Köpfe.
»Pack ihn, Dad!«
Mrs. Weasley kreischte, »Nein, Arthur, nein!« Die Menge wich blitzschnell zurück und warf noch mehr Regale um.
»Meine Herren, bitte, bitte«, rief der Verkäufer und dann lauter als alle anderen, »aufhören damit, meine Herren, aufhören!«
Durch das Meer von Büchern wartete Hagrid auf sie zu. Im Handumdrehen hatte er Mr. Weasley und Mr. Malfoy voneinander getrennt. Mr. Weasley blutete an der Lippe und Mr. Malfoy hatte eine Enzyklopädie der Giftpilze ins Auge bekommen. Noch immer hielt er Ginnys altes Verwandlungsbuch in der Hand. Mit bösartig schimmernden Augen warf er es ihr entgegen.
»Hier, Mädchen, nimm dein Buch. Das ist alles, was dein Vater dir bieten kann.«
Er befreite sich aus Hagrids Griff, trat auf Draco zu und sie stolzierten aus dem Laden.
»Du hättest ihn gar nicht beachten dürfen, Arthur«,
sagte Hagrid und riss Mr. Weasley beinahe von den Füßen, während er dessen Umhang zurechtzupfte.
»Verdorben bis in den Kern, die ganze Familie, das weiß doch jeder. Einem Malfoy darf man nicht zuhören. Böses Blut, das ist es. Kommt jetzt, lasst uns von hier verschwinden.«
Der Verkäufer machte Anstalten, sie aufzuhalten. Doch er reichte kaum bis zu Hagrids Hüfte und schien es sich anders zu überlegen. Die Grangers vor Schreck zitternd und Mrs. Weasley außer sich vor Zorn eilten durch die Straße. »Ein gutes Beispiel für deine Kinder, sich in aller Öffentlichkeit zu prügeln. Was muss bloß Gilderoy Lockhart gedacht haben?« »Er war zufrieden«, sagte Fred. »Hast du ihn nicht gehört, als wir gegangen sind? Er hat den Typen vom Tagespropheten gebeten, ja, die Schlägerei nicht zu vergessen. Das sei die beste Werbung.« Es war ein niedergeschlagenes Grüppchen, das sich auf den Weg zum Kamin im tropfenden Kessel machte, von wo aus Harry die Weasleys und all ihre Einkäufe mittels Flohpulver zum Fuchsbau zurückreisten. Sie verabschiedeten sich von den Grangers, die den Pub in Richtung Muggelstraße verließen. Mr. Weasley wollte sie gerade fragen, wie es an Bushaltestellen zuging, verstummte jedoch sofort beim Anblick von Mrs. Weasleys Miene. Harry nahm die Brille ab und verstaute sie sicher in seiner Tasche, bevor er eine Prise Flohpulver nahm. Das war bestimmt nicht seine Lieblingsart zu reisen.